HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Geringe Wahlbeteiligung, Muslime vermissen politische Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter. Intellektueller Brückenkopf in die Gesellschaft zum Baubeginn der Jüdischen Akademie in Frankfurt. Und unser Sonntagsthema verklärt oder im Zorn, wie wir richtig auf unser Leben zurückblicken. Am 26. September ist bekanntlich Bundestagswahl. Doch viele Muslime und Musliminnen werden voraussichtlich nicht zur Wahl gehen. Die Wahlbeteiligung von Bürgerinnen und Bürgern muslimischen Glaubens ist nämlich viel niedriger als die des Durchschnitts. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 zum Beispiel gingen 86% der Bürger ohne Migrationshintergrund zur Wahl, aber nur 60% der muslimischen. Und bei den Politikern und Politikerinnen sieht die Repräsentanz von Muslimen noch schlecht aus. Michael Hollenbach berichtet.
Aysche Nur Kayapina engagiert sich für mehr politische Beteiligung von Musliminnen und Muslimen. Sie macht mit bei Coexist, einer Jugendorganisation, die sich für mehr Partizipation von Minderheiten einsetzt. Natürlich werde sie am 26. September wählen gehen, aber
es ist nur sehr schwer, Politiker und Politikerinnen zu finden, die gegen Diskriminierung aktiv agieren und dabei die Interessen und Werte der Muslime gleichzeitig vertreten.
In Deutschland gibt es rund 5,5 Millionen Muslime und Musliminnen. Doch nur die Hälfte von ihnen hat einen deutschen Pass und ist somit überhaupt wahlberechtigt.
Es gibt hier also ein Repräsentationsdefizit, was ich auch als Demokratiedefizit benennen würde,
sagt der Berliner Migrationsforscher Cihan Sinanoglu. Und dieses Demokratiedefizit zeigt sich dann beispielsweise auch im Bundestag. Nach offiziellen Angaben des Bundestages sitzen dort lediglich 3 Parlamentarier muslimischen Glaubens von insgesamt 709. Wenn es um die stärkere Repräsentanz von Muslimen in der Politik geht, sieht Sinanoglu vor allem die Parteien in der Pflicht.
Es gibt genug Kandidaten und Kandidatinnen mit Migrationshintergrund, die sich aufstellen lassen. Sie haben aber keine aussichtsreichen Listenplätze. Das heißt, wenn die Parteien kurzfristig was tun wollen, dann müssten sie diesen Personen bessere Listenplätze geben.
Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass deutsche Muslime die Demokratie positiver bewerten als der Durchschnitt der Gesellschaft. 81% der Muslime halten die Demokratie für die beste Staatsform gegenüber 70% der Gesamtbevölkerung. Und dennoch beteiligen sich deutlich weniger Muslime an Wahlen als der Durchschnitt der Wahlberechtigten. Deshalb engagiert sich Naima Niazi bei dem Aktionsbündnis muslimischer Frauen in Deutschland. Dort hat man in diesem Jahr die Aktion gestartet, jede Stimme zählt, um vor allem muslimische Frauen zu motivieren, wählen zu gehen. Niazi würde sich wünschen, dass die Parteien bestimmte Themen mehr in den Vordergrund rücken, wie die erleichterte Familienzusammenführung, die staatliche Anerkennung islamischer Religionsgemeinschaften oder ein erleichtertes Ausländerwahlrecht.
So, dann sind natürlich das auch Themen, die aufgrund der individuellen Biografien Menschen halt, die muslimisch sind, vielleicht eher interessieren, als das bei Menschen ohne Migrationshintergrund der Fall ist oder bei Menschen, die halt nicht muslimisch sind.
Für Hacı Halil Uslucan, Professor für moderne Türkei-Studien an der Universität Duisburg-Essen, ist es nur eine Frage der Zeit, wann sich die Politik stärker um Menschen mit Migrationshintergrund und um Muslime kümmert.
Wenn man langfristig denkt, Parteien wirklich strategisch denken, kommen sie eigentlich um die Frage nicht drum herum, sich viel stärker für Zuwanderer zu öffnen, weil Zuwanderer eine deutlich jüngere Bevölkerung sind. Und generell in der jüngeren Bevölkerung, in den Schulen, die Frage von kultureller Vielfalt, Offenheit viel, viel liberaler thematisiert wird als, sagen wir, in den älteren Gruppen.
Geringe Wahlbeteiligung. Musliminnen und Muslime vermissen Interessenvertreter in der Politik. Am vergangenen Donnerstag war ein großer Tag für das jüdische Leben und das Judentum in Deutschland. In Frankfurt nämlich begann mit dem ersten Spatenstich der Bau der Jüdischen Akademie des Zentralrats der Juden. Knapp 35 Millionen Euro kostet das Projekt und 2023 soll es die Arbeit aufnehmen. Es ist die erste Institution dieser Art in Deutschland seit dem Ende der Verfolgung und Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten. Hanna Immich stellt das künftige Konzept der Frankfurter Jüdischen Akademie vor.
Ein jahrelang geplantes Projekt nimmt Gestalt an. Die Jüdische Akademie in Frankfurt wird gebaut, mitten in der Stadt. Die zukünftige Leiterin Sabina Donath.
Wir werden ein Haus sein mitten in der Stadt und mitten in einer Stadt, die mitten in Deutschland ist. Das heißt, unser Herz wird dort schlagen.
Gemeinsam mit ihrem Kollegen Doron Kiesel wird Sabina Donath die Akademie leiten. Beide sind Frankfurter Gesichter und schon jetzt zuständig für die Bildungsabteilung beim Zentralrat der Juden. Diese Arbeit wollen sie fortführen und ausbauen. Mit der Jüdischen Akademie auf dem Kulturcampus in Bockenheim bekommen sie nun endlich einen Ort, eine neue Heimat, sagen sie. In einer alten Professorenvilla, ergänzt durch einen großen modernen Neubau.
Der Kulturcampus ist ein guter Ort für uns, ein sicherer Ort für uns. Und gleichzeitig ist diese Kombination aus der alten Villa und dem Neubau auch das, wie wir uns verstehen, eine Verknüpfung zwischen alt und neu.
An der Jüdischen Akademie sollen öffentliche Diskurse stattfinden, Konferenzen, Veranstaltungen, Seminare. Geplant ist ein breites Themenspektrum von geschichtlichen Beiträgen zu jüdischer Philosophie und Ethik bis hin zu moderner Kunst, Literatur und Film. Von der Jüdischen Akademie sollen auch Impulse ausgehen auf aktuelle politische Debatten. Sabina Donath hat aber auch Leichtes im Sinn.
Eine wunderbare Veranstaltung, die wir hatten, war eine Tagung zu jüdischem Humor. Und zwar ging es um die Fragen, was hat jüdischer Humor überhaupt in der Bibel zu suchen? Und warum brauchen Jüdinnen und Juden den jüdischen Humor fürs Überleben? Und warum ist er so zynisch? Und warum geht es eigentlich immer um die jüdische Mutter?
In den 20er Jahren war Frankfurt das Zentrum des Judentums in Deutschland. Hier gibt es eine lange intellektuelle jüdische Tradition. Es gab ein jüdisches Lehrhaus für die bürgerliche Mitte. Hieran möchte man wieder anknüpfen. Benjamin Graumann freut das. Er gehört zum Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt.
Das geht natürlich auch nur dann, wenn man das neben einer starken Gemeinde etabliert. Und das sind wir hier in Frankfurt. Wir haben die Infrastruktur, die Synagoge ist in der Nähe, das koschere Restaurant ist in der Nähe.
Für ihn ist vor allem eins wichtig, dass die neue Akademie sich auch öffnet für junge Jüdinnen und Juden.
Und zwar nicht nur im Bereich Antisemitismus und Israel, sondern das Judentum ist bunt, ist modern, ist vielfältig.
Und modern und vielfältig will man sein. Begegnungen zwischen Juden und Nichtjuden ermöglichen, Vorbehalte abbauen. Und dabei die Vergangenheit nicht aus dem Blick verlieren. Denn die systematische Verfolgung und Vernichtung der Juden in Europa hat ihre Spuren hinterlassen. Noch einmal die künftige Leiterin Sabina Donath.
Was bedeutet es, mit Großeltern aufgewachsen zu sein, die sehr stark von der Shoah betroffen waren? Und über diese Fragen von Weitergabe des Traumas sprechen wir auch in unserem zukünftigen akademischen Programm.
Ein intellektueller Brückenkopf für die Gesellschaft. Baubeginn zur Jüdischen Akademie in Frankfurt war am Donnerstag. Willkommen zurück. Die meisten von uns hat nach den Ferien ja der Alltag wieder. Aber da der Rückblick auf die Ferienzeit dieses Jahr verbunden ist mit der Erinnerung an viel Regen und Gewitter, erfreuen wir uns umso mehr jetzt an der Rückkehr des Sommers, pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn am Anfang September. Es sind ja ohnehin Tage der Rückkehr jetzt. Auch ABBA, eine der erfolgreichsten Popbands der Geschichte, hat am vergangenen Donnerstag ihre Rückkehr angekündigt, ihr Comeback, 39 Jahre nach der Trennung. Das werden nun viele nutzen für einen persönlichen Rückblick in diese Zeit. Nicht alle waren damals ABBA-Fans. In manchen Kreisen galt es sogar zum guten Ton, ABBA schrecklich zu finden. Aber wie dem auch sei, sei es der Rückblick auf diesen Sommer, der Rückblick auf die eigene Musikvorliebe in der Lebensgeschichte. Wir schauen einfach gerne zurück. Und deshalb versuchen wir heute mal einen Sonntagsschwerpunkt hier in HR Info Himmel und Erde rund um unsere Lust am Zurückschauen und Zurückkommen, sei es in Gedanken oder in der Realität. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat zunächst mit dem Therapeuten Udo Beer gesprochen und ihn befragt über unsere Neigung zurückzuschauen, mal im Zorn und mal in Verklärung.
Herr Beer, weißt du noch damals, so beginnt ja manches Gespräch, warum eigentlich schwelgen wir so gerne in Erinnerung? Was gibt uns das?
Es gibt uns Sicherheit, weil es gibt keine Gegenwart ohne Vergangenheit, es gibt keine Zukunft ohne Herkunft, wie mal ein Philosoph sagte. Und die Erinnerung ist unsere Geschichte und das ist der Boden, auf dem wir jetzt leben. Wir schneiden nichts ab, was war, sondern es ist ein langsamer Prozess, dass etwas in den Hintergrund tritt und dann wird es wieder deutlich und dann wieder nicht und darin bewegen wir uns.
Können mir denn gute, schöne Erinnerungen auch helfen, mit schwierigen Situationen besser klarzukommen?
Ja, immer. Natürlich bringen sich schwierige Erfahrungen manchmal mehr in den Vordergrund als gute. Aber wenn es mir schlecht geht, dann oder mir etwas Böses oder Schlimmes widerfahren ist, dann ist es gut, auch auf die andere Seite des Himmels und des Lebens zu schauen und sich daran zu erinnern, wie wir etwas bewältigt haben oder wie wir etwas versucht haben zu bewältigen, was nicht geklappt hat, was gut geklappt hat, wie wir Unterstützung bekommen haben und so weiter. Die Erinnerungen sind ein Schatz, sind eine große Ressource für uns.
In der therapeutischen Arbeit, da spielt ja der Blick zurück oft auch eine wichtige Rolle. Warum eigentlich? Weil uns die Vergangenheit so sehr prägt?
Ja, ich habe gestern wieder gehört, mit einem Kind gesprochen aus der Hochwassergebieten. Das sagte, wenn es Regentropfen hört, dann bekommt es Angst, dass das Haus wegschwemmt oder die Oma gefährdet ist und so weiter. Also der menschliche Organismus hat im Gehirn Systeme, die aufpassen, dass wir nichts Schlimmes wiederholen. Und die uns besonders die Sinne dafür schärfen. Und wenn es diese Katastrophe gab mit dem Starkregen, dann ist jedes Geräusch von Regentropfen auch ein Trigger, eine Erinnerung, die sagt, pass auf, das ist nicht angenehm. Da muss man was tun, dass das nicht so eine große Macht hat. Und es gibt natürlich auch kleinere Erinnerungen, die uns warnen davor, dass wir etwas wiederholen, was uns nicht gut tut.
Herr Bär, manche Menschen beginnen ja fast jede Geschichte mit dem Satz, weißt du noch früher, gibt es eigentlich auch ein zu viel an Rückblick?
Ja, also dann hat man keine Kraft mehr und kann nicht genug Aufmerksamkeit für die Gegenwart und für die Zukunft. Es gibt so Erinnerungen, die halten einen fest. Ja, auch gerade nach der Scheidung zum Beispiel, da gibt es viele Verletzungen und die nehmen die Menschen mit und die nehmen die auch mit in neue Beziehungen, in die neue Liebe. Und egal zu wem das dann ist. Und wenn die Alten dann zu mächtig werden, dann beschränkt das die Möglichkeiten, neue Schritte zu unternehmen und ein neues Leben zu beginnen oder ein anderes Leben zu beginnen. Und dann ist es wichtig, danach zu gucken, was ist da noch nicht erledigt, was macht den Klebstoff aus, was muss ich noch loswerden. Also braucht es Aufmerksamkeit.
Was ist, wenn Erinnerungen unangenehme Gefühle auslösen? Herr Bär, Sie haben es schon beschrieben, wenn Erinnerungen zum Beispiel Angst machen. Und wenn ich eigentlich das Gefühl habe, ich will diese Erinnerung loswerden?
Ja, dann habe ich manchmal Pech gehabt. Ich will etwas loswerden, aber es klappt nicht immer. So, weil der Mensch sich nicht immer nach unserem Willen richtet. Also was sehr häufig ist, dass viele Menschen mit dem, was ihnen Schlimmes widerfahren ist, an Entwürdigung, an Not, an Gefahr, dass die damit allein geblieben sind. Dass die da das mit sich selber abmachen mussten. Weil die anderen, die Nachbarn oder wer auch immer, selber mit in Not waren oder weil niemand da war, der zugehört hat. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, es muss gar kein Vorwurf sein. So. Und wenn ich aber mit den Erinnerungen nur in Selbstgesprächen umgehe, dann bleibt die mächtig. Dann ist das wie so eine Schallplatte, die sich immer wieder dreht. Und deswegen ist ein ganz wichtiger erster Schritt, nicht der einzige, aber der erste Schritt ist, mit anderen darüber zu reden, das zu teilen und nicht unbedingt das Alte alles nochmal durchzuhecheln, sondern zu gucken, was berührt mich jetzt noch. Wir sind ja keine Archäologen, die alles nochmal rausbuddeln wollen, sondern Erinnerungen sind dann wichtig, wenn sie mich jetzt noch bewegen und berühren. Und wenn ich sie nicht loswerden will, dann ist das ein Hinweis darauf, dass das der Fall ist.
Dieses Jetzt, das interessiert mich gern. Wie wichtig ist das, dass wir so bei dem Blick zurück auch immer diese Erinnerung mit dem Heute in Verbindung bringen? Und wie kann das gelingen?
Ja, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Also wichtig ist es immer, aber wie das genau gelingt, da hätte ich gerne Rezepte, dass ich Ihnen sagen kann, erstens, zweitens, drittens, aber gibt es nicht, ja, weil die Menschen sich nicht an solche Rezepte halten, auch wenn die in manchen Büchern stehen. So, wir müssen immer wieder konkret auf den Einzelnen gucken. Wenn ich beispielsweise anfange, mich zu schämen bei einer Begegnung, beruflich, wie auch immer, ganz egal. So, wenn ich da anfange, mich zu schämen, dann ist es doch oft erstmal naheliegend, dass das was damit mit Erinnerungen zu tun haben kann, dass ich schon mal beschämt worden bin, dass ich ausgelacht worden bin, dass mir etwas peinlich gemacht wurde und so weiter. So, und dann ist es vielleicht gut, da nochmal hinzugucken und auch die Frage zu stellen, was war da? Was hätte ich gebraucht? Was hätte ich von mir gebraucht, um damit besser, schneller rauszugehen? So, dann kann ich auch die Schamerfahrungen der Gegenwart abbauen. Aber das ist bei jedem Thema und bei jedem Menschen unterschiedlich. Wichtig ist, dass man es macht, dass man hinguckt und dass man es nicht alleine macht. Das ist für mich das Entscheidende.
Lothar Bauer-Ochse im Gespräch mit Udo Bär, dem Therapeuten und Autor des Buches »Das ABC der Gefühle«. Das Comeback von ABBA dürfte einige von uns anregen, in die eigene Jugend zurückzublicken. Denn die Musik bei Partys und Veranstaltungen, bei Jugenddiskos, die war ja immer das Milieu, wo sich Freundschaften gründeten und die erste Liebe spielte. So war das auch bei der Theologin und der ehemaligen Bischöfin Margot Käßmann. Nun hat sie ebenfalls nach vielen Jahrzehnten so eine Art Comeback erlebt. Sie hat nämlich ihre damalige Jugendliebe wieder getroffen und sich neu mit ihm liiert. Wie fühlt sich das an, zurück bei der Jugendliebe? In einer Fernsehtalkshow gaben die beiden Auskunft und Valentin Beige erzählt uns ihre Geschichte.
Dass Margot Käßmann und ihr Lebenspartner Andreas Helm ganz entspannt in einer Talkshow auf einem roten Sofa sitzen und als Paar ihre Geschichte erzählen, das hätten sie sich vor 40 Jahren niemals gedacht. Denn damals lief etwas gehörig schief, aber von Anfang an. Die beiden kennen sich aus ihrer Jugend im mittelhessischen Stadtallendorf.
Wir waren beide Kindergottesdiensthelfer in der Kirche in Stadtallendorf.
Hat man so ein bisschen geliebäugelt. Und dann haben wir uns sehr heimlich mal in einer Gondel am Edersee, so ganz heimlich, da durften immer nur zwei rein.
Die gibt es heute noch.
Die gibt es heute noch. Also dann haben wir so ganz heimlich so Händchen gehalten und keiner hat es gesehen. So hat das angefangen. Und dann haben wir uns heimlich das erste Mal geküsst.
14 Jahre alt waren Margot Käßmann und Andreas Helm damals. Und damit sie sich treffen konnten, haben die beiden sogar eine Jugendkirchendisco ins Leben gerufen. Doch das junge Glück hielt nicht lange.
Es war mal wieder so ein Samstagabend und wir hatten wieder unser Disco. Und ab und zu musste man den Keller auch lüften, weil der hat auch keine Fenster. Ja, sind wir so auf den Kirchhof gegangen. Auf einmal kam da so ein junger Mann angefahren auf seinem Moped. Hatte eine so abgeschabte Lederjacke an. Auf einmal kam Margot auch aus dem Keller und schwang sich auf das Moped hinten drauf und fuhr mit ihm davon.
Margot Käßmann geht dann ins Auslandsjahr und Andreas Helm hat keine Chance, sie zurückzuerobern. Jeder lebt sein Leben, 40 Jahre lang. Andreas Helm wird Ingenieur, Margot Käßmann Pfarrerin und Bischöfin. Er lebt privat, sie in der Öffentlichkeit. Und deswegen kann Andreas Helm ihren Lebensweg verfolgen. 2014 sind beide inzwischen geschieden. Margot Käßmann hält einen Vortrag in Gießen, Andreas Helm geht hin.
Und dann habe ich gedacht, nutze mal die Gelegenheit, um sie mal wieder leibhaftig zu sehen. In den letzten Reihen habe ich einen Platz gefunden, also ich konnte sie kaum sehen. Ja, und dann war der Vortrag vorbei und dann wollte ich einfach nach Hause gehen. Und dann war ich schon auf der Schwelle nach draußen und dann dachte ich mir, gehst doch mal hin. Und dann bin ich nach vorne gegangen. Auf dem Weg nach vorne dachte ich dann, wie stellst du dich denn jetzt vor? Als ich dann dran kam, habe ich gesagt, hallo, ich bin Andreas Helm.
Nee, du hast nur gesagt, ich bin Andreas. Oh, da waren so viele Leute. Und dann habe ich Andreas, welcher Andreas? Und dann hat es aber doch relativ schnell Klick gemacht.
Sie melden sich, sie treffen sich, werden ein Paar und stellen fest, dass ihr Leben erstaunliche Parallelen hat.
Also, wir waren beide 26 Jahre verheiratet. Unsere Väter, wir kennen uns ja von früher, also sind früh gestorben. Wir haben beide 4 Kinder, die Töchter heißen gleich. Wir haben beide Zwillinge, er Jungs, ich Mädchen. Und einer von seinen Zwillingen heißt wie einer meiner Enkel. Wir waren beide da schon, glaube ich, 8 Jahre geschieden oder so.
Seit 7 Jahren sind Margot Käßmann und Andreas Helm jetzt liiert. Heiraten wollen sie eigentlich nicht. Sie genießen zusammen ihr Leben. Und was in der Jugend getrennt wurde, ist inzwischen ja doch zusammengekommen.
Zurück bei der alten Jugendliebe, Margot Käßmann und ihr neuer alter Partner. Der Blick zurück, das ist heute unser kleines Sonntagsthema bei HR Info Himmel und Erde. Besonders ernst wird dieser Blick zurück ja dann, wenn man den Tod vor Augen hat. Bücher mit dem Titel »Die 5 Dinge, die Sie auf dem Sterbebett am meisten bereuen werden«, die haben uns angeregt, weil sie so erfolgreich sind, einmal nachzufragen, und zwar bei Daniela Tausch. Sie gehört zu den Pionierinnen der Hospizbewegung in Deutschland und hat sehr viel Erfahrung in der Begleitung von Menschen, die am Lebensende stehen und dann zurückschauen. Lothar Bauer-Ochse hat mit ihr gesprochen.
Frau Tausch, erleben Sie das, dass Menschen so in der letzten Phase ihres Lebens dann mal zurückblicken und auch so eine Art Bilanz ziehen?
Ja, das erlebe ich oft. Es gibt auch Menschen, die es gar nicht tun, die das Ende gar nicht mit einbeziehen und denken, nein, ich schaffe das. Aber viele Menschen setzen sich angesichts einer schweren Erkrankung mit ihrem Leben auseinander. Und meistens ist es dann diese eigene Anklage an sich, ich habe doch viel zu viel gearbeitet und viel zu wenig Zeit mit den Menschen, die mir lieb geworden sind, verbracht. Also das ist so ganz oft sehr gravierend, dass die Menschen sagen, meine Güte, ich habe all meine Energie da reingesteckt Und jetzt sehe ich, davon bleibt eigentlich nichts, aber meine Familie ist jetzt da und begleitet mich. Und warum bin ich nicht mehr mit ihnen zusammen gewesen? Oder habe ihnen auch öfters gesagt, wie wichtig sie mir sind und das auch gespürt. Das erlebe ich sehr oft. Und dann erlebe ich auch oft, dass gerade wenn Menschen zum Beispiel die Diagnose bekommen, nachdem sie in Rente gegangen sind oder vielleicht im letzten Jahr ihrer Berufstätigkeit, dass sie dann auch sagen, meine Güte, ich habe immer in dem Wenn-Dann gelebt. Ja, wenn ich in Rente gehe, dann mache ich noch dieses und dann mache ich noch jenes und dieses. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig mitzunehmen, auch wenn die Zuhörer in den Alltag gehen, dann kommt ja ganz schnell, wenn das nächste Wochenende ist, wenn die nächsten Ferien ist, dann leben wir wieder miteinander und machen was Schönes. Nein, es ist wichtig, Tagore sagt es eigentlich so, jeden Tag sich was Schönes einzusammeln für die Seele. Das können wir dann, wenn wir sterben, mitnehmen.
Ist das so, Sie haben schon so wichtige Themen beschrieben, dass das oft so ein Gefühl ist, ich bereue etwas in meinem Leben, oder gibt es auch so einen zufriedenen Rückblick?
Nein, es gibt schon Menschen, die sagen, meine Güte, ich bereue das so und das tut mir so weh und das habe ich falsch gemacht. Und da ist es ganz wichtig, als Begleiter einmal einfach zuzuhören, das nicht gleich wegzureden, das ist doch gar nicht so und übrigens nicht so wichtig, sondern erstmal das ernst zu nehmen, das tut weh und das braucht auch ein Stück Trauer. Aber auch zu vermitteln, meistens konnte man da nicht anders. Viele kennen es ja, dass sie sagen, meine Güte, warum bin ich so lange in dieser schlechten Arbeitsstelle gewesen oder in dieser belastenden Partnerschaft? Warum habe ich mich nicht viel früher getrennt? Und Fakt ist aber zu sehen, damals konnte derjenige noch nicht, weil vielleicht zu viel Angst war, zu viel Unsicherheit, zu viel Hoffnung da war. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch beim Lebensrückblick zu bedenken, dass wahrscheinlich viele Menschen etwas bereuen werden. Es gibt manche Menschen, die sagen, ich bin total zufrieden, wie mein Leben war. Aber ich glaube, dass die meistens, wenn sie im Rückblick sind, doch das eine oder andere bereuen und dass das einfach zum Leben dazugehört. Auch wir leben nicht immer sozusagen das richtige Leben. Und vielleicht geht es auch gar nicht um richtig und falsch, sondern Zufriedenheit und das, was auch immer wieder genannt wird, ich habe viel zu wenig mich selber gelebt. Ich habe den Erwartungen meiner Mutter, meines Ehemanns, meinen Kindern nachgelebt, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Und da jemanden zu begleiten, dass das nicht in Verbitterung geht, sondern einfach die Trauer da ist und die Erkenntnis, ich konnte es damals nicht anders, aufgrund meiner Lebensgeschichte und meinen eigenen Ängsten.
Ich wollte gerade fragen, Frau Tausch, was lernen Sie selbst daraus oder was können wir lernen, damit eben am Ende nicht einfach nur ein Bereuen oder ein trauriges Gefühl über Ungelebtes bleibt?
Ja. Also ich denke, eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel, sich am Geburtstag oder Silvester zu fragen, wenn dieses das letzte Jahr gewesen wäre, wie war es denn? Was hat gefehlt? Was war zu wenig? Was war zu viel? Wie ist die Gewichtung von Leben und Arbeit, Zufriedenheit, Glück? Und das sagen auch viele Menschen, dass sie sagen, ich habe mir nicht erlaubt, glücklich zu sein, viel zu wenig, weil ich immer mit anderen Dingen beschäftigt war. Also Silvester sich zu prüfen, wie war das? Und was will ich, wenn das nächste Jahr das letzte wäre, was will ich dann mitnehmen in dieses Jahr? Was für einen Akzent möchte ich setzen? Das ist so eine kleine Sache. Und eine kleine Sache wäre eigentlich damit zu leben, sich am Abend zu fragen, vielleicht beim Zähneputzen, dann kann man es am besten kombinieren, kann man sowieso nicht reden dabei und wirklich sich zu überlegen, was an diesem Tag, wofür bin ich an diesem Tag dankbar? Und das kann das kleinste Fitzelchen sein. Das kann sein, dass ich vielleicht eine Katze gesehen habe und die bewundert habe. Es kann die Morgendusche sein. Es können die kleinsten Fitzelchen sein, aber dass wir die wahrnehmen und nicht in dieser Selbstverständlichkeit unseres Trotz runterrollen, sondern wirklich im Rückblick gucken, Mensch, da waren kostbare Momente, da bin ich dankbar. Und dann werden wir sie auch mehr in der Gegenwart erleben. Ja, dann wird mir abends einfallen, oh ja, Mensch, die Dusche, das war richtig schön morgens. Dann werde ich am nächsten Tag ganz anders duschen und die Dusche wahrnehmen. Also diese Kleinigkeiten, die wir immer für selbstverständlich halten, die viel dankbarer wahrzunehmen. Ich glaube, dass Dankbarkeit ein sehr großer Schlüssel dazu ist.
Das war Daniela Tausch, Psychologin und Buchautorin zum Thema Begleitung von Sterbenden. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen spätsommerlichen Sonntag.